leid, dass ich ein bisschen später angefangen bin, als ich mir es vorgenommen hatte. Es ist einfach so, dass die Kinder inzwischen so, was sag ich mal, bewegt sind oder so rege sind im Geiste. Heute sind wir sie überhaupt nicht losgeworden. Die kleine Gruppe, also man musste fünfmal sagen, also jetzt geht es ja weiter. Auch die große Gruppe, dann hatten sie noch Ideen und Niemeyer hatte auch zum ersten Mal einen großen, langen Wortbeitrag. Er hatte sich vorgenommen, den Tod zu überwinden, indem er ein Boot baut, das ihn über den Fluss Waitarangi, der die Matelle von der spirituellen Welt trennt, einfach schnell zu Krishna bringt. Er hat total eine Lösung gefunden. Also total intelligent. Und wenn das denn so losgeht und so Beziehungen dann entstehen, ich habe auch fünfmal versucht, die rauszukomplimentieren. Das ging denn nicht. Aber ich sehe wirklich, dass das, was ihr gestartet habt hier, die Kinderlectures, anfängt, Schule zu machen. Wir hatten jetzt in Goloka Dham beim 40-jährigsten Erscheinungstag der Detis, Radha Madan Mohan, hatte ich eine interessante Erfahrung gehabt. Chitra Malini hatte eine CD gemacht von den Vorlesungen hier und sie dann den Goloka Dham verteilt und die Eltern wurden so begeistert, auch Eltern, die ganz lange sich so ein bisschen reserviert verhalten haben, dass sie gedacht haben, jetzt sind unsere Kinder bald Flücke, also sie sind bald aus dem Haus, sie sind jetzt 13 Jahre zum Teil schon alt. Was haben wir ihnen eigentlich mitgegeben vom Krishna-Bewusstsein auf eine Weise, die für sie verständlich ist? Was haben wir ihnen von unseren Werten einfach mitgegeben? Und sie haben gemerkt, ja, es ist der Raum zur Verbesserung da, nicht? Und dann haben sie angefangen, sich eben sehr um die Kinder zu kümmern, was mein zentrales Anliegen war, dass man die Kinder Krishna-bewusst betreut, denn das können sie nur von uns kriegen. Von der Schule kriegen sie wichtige andere Dinge mit auf den Weg gegeben, aber wir können ihnen eben einen gelebten Zugang zu einem gelebten Gottesbewusstsein geben. Und sie haben mich dann gebeten, auch eine Kinderlecture zu geben. Und ich habe die ganze Zeit so gesagt, ich bin also nicht der beste Mensch, das zu tun. Also ich sehe nur, dass es getan werden muss. Aber das ist für mich die schwierigste Zuhörerschaft, die ungewohnteste. Ich habe Prema Maye ungefähr fünfmal total hilflos, also ratsuchend angeschaut und sie meinte, ja, so ist das einfach mit den Kindern. Weißt du nicht? Und das ist ja gar nicht schlecht, also es ist ja Kommunikation, aber ich bin sehr, sehr neu in dieser Weise. Es macht mich ganz nervös. Also ich bin jetzt also total entspannt, mit euch zusammen zu sein. Auch wenn manche von euch auch eure Entwicklungsgeschichten auf einer anderen Ebene haben, wie jeder von uns, ist das doch einfacher, weil man wenigstens weiß, dass die Worte auch so verstanden werden. Niemand fragt jetzt also immer, das war vielmal, was ist das? Was ist eine Lichtung zum Beispiel? Wusste er heute nicht. Ja, dann Miram wusste die Antwort, das ist im Wald, aber ohne Bäume. Niemand wusste noch immer nicht genau, also, aber es kommt schon nahe. Und tausend solche Sachen. Heute möchte ich etwas sagen, möchte ich mich an ein Thema hineinwagen, wo ich unter Umständen auch auf Verständnisschwierigkeiten stoßen werde. Es geht um das große Thema der Transformation. Ihr wisst schon, Psychologie und so. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch auch etwas... bei uns in der Kultur ist es so, dass man weiß, dass ein inneres Wohlbefinden nur möglich ist, wenn man sattwisch lebt. Und die Psychologie, also die Hilfe, die einem Menschen angeboten wird, ist, verschiedene Wege zu finden, wie er in der Erscheinungsweise der Tugend leben, denken, fühlen und so weiter kann. Das ist Thema des Baum des Lebens. Ein durchaus interessantes Thema. Was ich hier aber nicht ausführen möchte, denn es ist ein Goralila-Abend. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, Menschen zu helfen, die das zu verstehen, was Sattva Guna ist. Und diejenigen, die sich von euch psychologisch interessieren, möchte ich auf den hervorragenden Artikel, akademischen Artikel von Mangala hinweisen, der in einem akademischen Werk entstanden ist. Sehr, sehr nice, sehr gelungen eigentlich, ein sehr guter Überblick. Da wird also so argumentiert, dass dies ein Wohlbefinden ist, das innere Wohlbefinden, was erreicht werden kann, wenn man aus der Unwissenheit und aus der Leidenschaft befreit wird und wirklich in der Tugend verankert ist. Ich selber habe auf meiner Reise nach Indien eine total verblüffende Erfahrung gemacht. Eine Erfahrung, die ich nur allen von euch mal raten kann. Wenn man philosophisch über die Erscheinungsweise der Tugend hört, ist das was ganz anderes, als wenn man sie erfährt. Also ist was ganz anderes. Das findet nicht im Kopf statt. Sondern das ist wirklich etwas, eine unglaubliche Erfahrung. Ich glaube, Mangala, du hattest mir auch gesagt, als du da reingingst, hast du gemerkt, mein Gott, das ist ja ganz anders, als ich das gedacht habe. Das ist ja, dir sind Welten, haben sich erschlossen. Aber glaube ich auch erst, als du angefangen hast, sattwisch auch zu leben, nicht? Und so weiter. Das ist, was auf der materiellen Ebene angeboten wird. Und was für Transformation auf der spirituellen Ebene. Ja, also ich will nochmal auf die materielle Ebene kommen. Ich glaube, dass es da sehr wichtig sein wird, um Menschen zu geleiten in dieses Abenteuer, ein inneres emotionales Wohlbefinden und überhaupt ein Wohlbefinden zu erlangen, indem man sie berät und Coaches macht. Man hatte auch in der modernen Psychotherapie und Psychologie herausgefunden, dass es gar nicht so viel bringt, rückwirkend zu analysieren. Also was ist in der Vergangenheit geschehen, was bewegt mich aus den Eindrücken, die im Unbewussten sind und noch nicht geklärt ist. Es gibt einen großen Zweig, diese alten Psychologen unglaublich kritisieren, weil sie sagen, dass keine wirkliche Hilfe stattfindet. Was heute viel mehr gesucht wird, ist der Rat von Coaches, Lebenshilfen, die den Menschen helfen, zu sehen, was er werden will und ihm dabei zukunftsblickend, nicht rückwärts passblickend, Hilfen anbieten, von denen es einige gibt, die natürlich sehr viel mit Psychologie auch zu tun haben. Nicht? Im vedischen Weg sind wir auch so ein bisschen vertreten wir unseren ganz eigenen Weg. Ihr werdet das sehen, wenn das rauskommt. Aber ich glaube, es wird dort sehr wichtig sein, dass dort brahminische, das heißt sattvische Coaches auch sind, die den Menschen helfen, ihre Lebensziele, die in ihrem Leben zu entwickeln und denken, zu machen. Heute möchte ich über Transformation aber aus einem ganz anderen Winkel sprechen. Nämlich, ich möchte über Transformation sprechen, indem ich sage, mal zeige, wie das in Lord Chaitanyas Zeiten geschah, dass plötzlich Menschen, die so wie du und ich Mahaprabhu trafen und dann sich veränderten, total veränderten und auf eine ganz andere Bewusstseinsebene kommen. Was passierte da eigentlich? Ich habe das ein bisschen aufgearbeitet bei Rupa Goswami und ich habe versucht, in einer kleinen Vorlesung ein Riesen zu sehen, wie das heute wohl passieren könnte. Transformation durch eine ganz bestimmte Energie, eine spirituelle Energie. Ist das interessant? Ich möchte euch aber erstmal bitten, alles, was ihr schon wisst über Transformation, beiseite zu stellen, denn sonst kann man das nicht richtig hören, sondern sieht ja alles durch eine bestimmte Brille und kann gar nicht an den Eigenwert, die Eigenwertigkeit der Information sehen, wenn man sie gleich schon kategorisiert, wenn sie in einen reinkommt. Ich möchte euch also herausfordern heute, euch ein bisschen einzulassen auf das Wunder der Transformation im Gauranga Lila und zu sehen, wie das wohl heutzutage für uns geschehen kann. Als ein Erlebnis, aber auch als ein Erlebnis, was wir beibehalten und unterstützen und was uns lebensbegleitend inspiriert. Ist das gut? Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhaktavinda
Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhaktavinda
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavrinda
Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavrinda
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Gaur Bhakta Vrinda ki
Jai.
Weswegen ich diese einleitenden Bemerkungen gemacht habe, die endeten in der Bitte, alles einmal durch die Gauranga-Brille zu betrachten, nicht durch die eigenen, hat einen ganz bestimmten Grund. Es ist sehr wichtig, dass wir spirituelle Information für sich gesehen untersuchen und sie verstehen erst einmal, um sie dann mit unserem Wissen zu beleuchten und zu sehen, wie wir sie integrieren können in unser Leben. Also zuerst kommt Shravanam, dann kommt Manaha und dann kommt Nididhyasana. Hören, reflektieren und anwenden. Was man anwendet, ist das, was man reflektiert hat. Aber Das ist sehr wichtig. So lernen wir im vedischen Weg. Es gibt immer drei Stufen. Hören, die Information wird gegeben. Dann werden Übungen gegeben, wie man das reflektiert, also dass das eben ein bisschen tief hineingeht. Und dann werden Vorschläge gegeben, wie man das anwendet. So hat man in der alten Zeit gelehrt. Und ich hatte jetzt ein paar Lehrer vor mir, also eine Menge Lehrer von der Avanti-Schule, Leute, die pädagogisch gebildet sind, die das erstmal gehört haben, dass ich so sie unterrichten werde und dann durch diese Sachen durchgegangen sind und wirklich gesagt haben, mein Gott, das ist ja wirklich profund. Ich möchte euch auch bitten, diesen Lehrschritt jetzt zu machen. Ich möchte gleichzeitig aber sagen, dass mit dem, was ich jetzt sage, ich nicht an Gespräche anknüpfe, die ich mit einigen von euch gehabt habe. Ich möchte euch etwas vorstellen, was für sich selbst dasteht und was ihr auch bitte so betrachten möchtet. In der Bhagavad Gita gibt es einen sehr schönen Schloka, den ich mit euch teilen möchte. Bahunam janmanamante jnanavan man papadyante vasudeva savamiti samahatma sudhulaba. Krishna sagt, nach vielen Geburten und Toten gibt sich der im wirklichen Wissen gründet, mir hin, weil er weiß, dass ich die Ursache von allen anderen Ursachen bin und dass ich alles bin, was ist. Solch eine große Seele ist sehr selten. Ich glaube, wir alle haben schon versucht, uns Krishna hinzugeben und gemerkt, oh, vielleicht bin ich nicht so eine Seele, die das schafft. Vielleicht bin ich nicht so eine große Seele, sondern eine kleine Seele. Nicht ein Mahatma, sondern ein Duratma. Ich habe zumindest diese Verwirklichung gemacht. Wir sind in dieser Welt, weil wir uns von Krishna abgewandt haben. Und wenn wir zurück zu Krishna kommen, müssen wir zu dem Wendepunkt kommen, wo wir uns Krishna hingeben. Und zwar mit Körper, mit Geist und mit Worten. Das ist sehr schwierig. Das ist ein Prozess, der eben den großen Seelen vorbehalten ist. Mahatmas. Was nun Sri Chaitanya Mahaprabhus Besonderheit ausmachte, ist, dass er praktisch lehrte, dass dieser Wendepunkt im Leben einer bedingten Seele geschehen kann, und zwar im Kirtan. Er hat den Text aus dem Bhagavatam zitiert, wo er sagte, im Zeitalter des Kalis, wenn sich Menschen, die Sumedasam sind, ausgesprochen intelligent sind, an den Herrn und verehren ihn durch das Singen von Krishnas Namen. Und er hat nach einer Zeit der rigorosen Intellektualität. Er hat schließlich den größten Gelehrten, das Allround-Genie Keshava Kashmiri, der alle damals bekannten vedischen Wissenszweige beherrschte, in einem Wortgefecht, hat er gezeigt, dass Keshava Kashmiri vor ihm so ist wie ein Leuchtkäfer vor einer Sonne. So viel Strahlkraft hat er. Nicht? Und er hat sich trotzdem diesem Wissen davon abgewandt und das praktische Beispiel gelehrt, wie man Krishna verehrt im Kali Yuga durch das Singen der Gottesnamen. Hat gesungen, Hadaye Nama Krishna Yadavaya Nama Hari Hadaye Nama Krishna Yadavaya Nama Gopago Madhusudha.
Govinda Shri Madhusudha.
Gopal Govinda Shri Madhusudha. Begleitung Bhakti Kate, sehr nice. Es ist nicht so, dass er nur Hare Krishna gechantet hat, sondern dieser Mantra, den hat er gechantet und ist aufgezeichnet von. Ist ein bisschen anders als das Lied von Narottam Das Thakur, der diesen Chant noch erweitert hat und anders dargestellt hat. Also die. Also in der Reihenfolge. Hari Haraya Namah Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Nein, er hat diese zwei Linien gechantet. Es waren meistens zwei Liner, die er gechantet hat im Kirtan. Und auch den Hare Krishna Mantra, nicht den Maha Mantra. Das hat er so zu, für die Öffentlichkeit hatte den Maha Mantra geschaltet. Nun, es war natürlich eine Riesenfrage, warum Chaitanya Mahaprabhu sich von der Analyse, dem analytischen Denken, zu dem gottesbewussten Denken gewandelt hat, wo er die Verwirklichung, die dann entstehen, Gott überlassen hat, der sich in Form des heiligen Namens offenbart. Das ist ein ganz anderer Vorgang als der aufsteigende Weg, wo man die vedischen Schriften studiert und mehr Wissen ansammelt, was zu mehr und mehr Entsagung von Maya führt, sondern hier geht es einfach darum, dass man den Namen des Herrn, dass man den Herrn ruft sozusagen, dass er erscheint auf einer bestimmten Stufe, dem Namabhasa-Stufe, wo man sich ernsthaft bemüht, Fenster zu vermeiden, nicht? Und dass dann plötzlich die Verwirklichung entstehen. Das war ein Riesenthema in der indischen Theologie. Und Mahaprabhu wurde auch herausgefordert. Wart ihr schon mal in Kashi, der Gelehrtenstadt? Dort wohnte Prakashananda Saraswati, der 60.000 Schüler hatte. Weltmeister im Denken. Weltmeister im Denken und Argumentieren. Und Prakashananda hörte von diesen trunkenen Kirtan, der Anhänger Gauranga Mahaprabhus. Er hörte davon, dass Mahaprabhu diese Devotees anleitete und auf der Straße sang und tanzte. Und war konsterniert, er war empört. Denn schließlich war Mahaprabhu ein Beispiel. Er sagte, warum machst du das, was Lokas, People machen? Die singen auf der Straße und tanzen auf der Straße. Das könnt ihr sehen in Bayern. Ja, hoffentlich habe ich jetzt nicht Mutti da verletzt. Nee, er ist nicht da. Da geht man auf die Straße, singt mit dem Harmonium und feiert und macht alles Mögliche und so weiter. Singen und tanzen ist mag okay sein für ganz einfache Simpletons, aber war absolut verpönt für Sannyasis. Und er war ein Sannyasi. Er hatte eine ordentliche Ordination empfangen durch Keshava Bharati. Das war bekannt. Der lebte nahe. Das war ein ordentlicher Shankarait. Prakashananda beobachtete es ein bisschen, dass in seinem Revier ein anderer Sannyasi etwas machte, was nicht in den Stand passte, in den Sannyas-Stand. Und er sagte irgendwann, er lud ihn dann ein, um das zu besprechen. Und als er Chaitanya Mahaprabhu dann das erste Mal vor sich sah, wurde er wie jeder Mensch, der Mahaprabhu traf, durch, ich will das jetzt einfach mal materialistisch, also materiell ausdrücken, wie Prakashananda das gesagt hat, von dem Charisma total geblendet. Er sagte, du siehst so leuchtend aus wie Narayan selber. Sag mir, warum studierst du nicht das Vedanta, wendest es an? Warum gehst du auf die Straßen und chantest und tanzt wie Low Class People? Er hat ihnen auch vielleicht gesagt, ich versuche hier das Vedanta zu etablieren und plötzlich kommst du und machst diese Massenbewegung des Chanten und Tanzens und man sieht dir doch an, du hast Format, würde man in Norddeutschland sagen. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte, mein Guru hat mir gesagt, komm zu mir, mein Sohn. In dem Zeitalter ist das systematisches Studium des Wissens nicht angebracht. Du bist ein Narr. Aber es gibt etwas anderes. Spiritual Sound. Du kannst einfach durch das Chanten des Gopal-Mantras Befreiung von deinen Verhaltensmustern erreichen, würde man heute sagen, von deinen Sünden, nicht den Reaktionen auf deine Tätigkeiten. Aber durch das Chanten des heiligen Namens, damit sagte er, was übergeordnet war, siehst du die Lotusfüße Krishnas und hast Krishna Darshan. Gauranga Mahaprabhu hat gesagt, also ich habe das einfach mal angenommen und habe gechantet. Aber während ich chantete, merkte ich, dass ich dermaßen bewegt wurde, dass ich anfing, meine innere Bewegung durch lautes Weinen, dann wieder Lachen und durch Tanzen preiszugeben. Und ich ging dann zu meinem Guru und sagte, du, ist das alles okay? Ist das so vorgesehen? Was für eine Art von Mantra hast du mir gegeben? Die habe ich doch pagal gemacht. Mad. Es gibt ja Mantren, die tun alles Mögliche, bewirken, nicht? Und das Ergebnis von diesem Mantra scheint so, dass ich ganz aus dem Häuschen gerate. Aus dem, also richtig mad werde. Hat mein Guru gelächelt und gesagt, ist schon okay, ist gut. Und mir hat zuerst einen Schluck gesagt, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Eva Nama, Kalo Naseva, 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 Janjata. Also chante den Heiligen Namen, chante den Heiligen Namen. Nochmal, chante den Heiligen Namen. In diesem Zeitalter gibt es keinen anderen wirksamen Weg, nicht den Weg des Karmas, des Werketuns, nicht den Weg des Jnanas, des intellektuellen Herangehens, nicht den Weg des Yogas, wo man langsam das Bewusstsein durch bestimmte Verhaltensweisen, durch Atemübungen, den mystischen Erhebungsweg läutert. Nein, nur das Harinam ist der wirksame Vorgang. Und da hat er mir ein Vers beigebracht, von dem er sagte, dass er die Essenz des heiligen Bhagavatams darstellt. Der Vers sagt, Evam Vratasva Priyanama Kirtya, wenn ein Mensch wirklich fortgeschritten ist und voller Freude die heiligen Namen des Herrn chantet, der ihm sehr lieb ist, also er chantet mit Sambandha, dann wird er innerlich so bewegt, dass er laut den heiligen Namen chantet. Er lacht ebenfalls, er weint und er wird agitiert innerlich, wie ein Verrückter äußerlich, aber innerlich ist er voller Liebe. Ihm sind Außenseiter gleichgültig. Nun, Chaitanya Mahaprabhu sagte das zu Prakashananda Saraswati Thakur und lud ihn dann ein, an einem Kirtan teilzunehmen. Das kannte Prakashananda ja gar nicht. Und er chantete beim nächsten Mal, als er auf der Straße chantete, kam Prakashananda zuerst zögerlich, weil er war schon überzeugt durch Mahaprabhus Ausstrahlung, aber jetzt sich so in der Öffentlichkeit zu outen, das war ihm überhaupt nicht lieb, aber er kam und er wurde dann mit seinen 60.000 Schülern in diesen Kirtan hereingezogen und machte diese Erfahrung, die Chaitanya Mahaprabhu ihm versprochen hatte, eine Erfahrung, göttliche Liebe zu verspüren durch das Singen der heiligen Namen. Und war dann überzeugt und ich war jetzt, ich war nicht jetzt, sondern vor einiger Zeit als Gast in Kashi und habe mich dann, wie das so meine Art ist, nach dem Prasadieren in einem Tempel einfach so versteckt ausgeruht und gerastet und wurde plötzlich vom lauten Chanten überrascht und als ich schlaftrunken die Augen aufmachte, sah ich ungefähr 10 Mayavadis ekstatisch singen und springen und so weiter. Guckte mir das an, so ich dachte, ich träume wahrscheinlich noch, lass mich noch eine Runde schlafen. Nicht? Und habe trotzdem so liegenderweise aus meinem Versteck hinter einer Säule gebannt zugeschaut und dann hat mich das total gewurmt und ich bin auf einen dazugekommen und sagte, habe versucht mit Englisch, in Englisch zu sprechen, was ist los mit euch, warum chantet ihr, Vedanta studieren, das ist richtig. Und er konnte mich nicht verstehen, dann habe ich gefragt, Pagal, bist du verrückt, Mann, nicht um es auf Ostdeutsch auszudrücken, Pagal, hey, Vedanta, Svadhyaya, Studium, Harinam, nee! Harinam, Maya! Savasya, alles ist Maya. Nee. Harinam. Prakashananda Koro. Prakashananda hat es gesagt. Founder! Wusste er ein englisches Wort. Ne? Begründer unseres Ordens. Chaitanya Mahaprabhu. Nicht, dass Chaitanya Mahaprabhu nicht gechantet hatte. Nein, als er Geburt nahm, war ein Chanten überall in Navadvip zu hören. Als Kind hat er so lange sich auf den Boden geworfen und gestrampelt, bis die Nachbarn gechantet und gesungen hatten, Harinam gechantet haben. Er hat auch zu seinen Schulfreunden das Chanten gebracht. Aber als er von Gaya zurückkehrte, wo er die heilige Initiation empfangen hatte und wo ihm Ishwarapuri ja eine Anweisung im Chanten gegeben hatte. Nicht da ist das Ganze über alle Ufern geschwappt. Und da hat er mit seiner Chantbewegung in aller Ernsthaftigkeit begonnen. Wisst ihr noch wo? Vielleicht nicht richtig gesagt. Im Haus von Shrivas Pandit. Da fing das an. Aber davor gab es noch einen Inzident, den ich euch erzählen möchte. Als Chaitanya Mahaprabhu zurückkam, hat er das Ziel seiner Inkarnation geoffenbart und hat den heiligen Namen richtig gechantet, also predominantly, vorwiegend den heiligen Namen gechantet. Und seine Mutter, die das auch nicht einordnen konnte, machte sich Sorgen. Ich glaube, ich habe an einem vorangegangenen Goralila-Abend darüber gesprochen. Chaitanya Mahaprabhu hat ja gelacht und geweint. Er hat zum Beispiel sich immer wieder so voll geweint, dass er nicht das Puja gemacht hatte. Er gab das Puja irgendwann mal auf vom Familien-Dedi, weil seine Kleidung immer nass geweint war. Und das gilt als nach übermäßigen Emotionen, nachdem man die und weinen, und nachdem man auch das Badezimmer zur großen Toilette aufgesucht hat. Nicht, dass die das ist jetzt komisch, diese Anordnung von Punkten. Also wenn man nass ist von Tränen, sollte man die Kleidung wechseln, bevor man den Deity verehrt. Und Mahaprabhu sagte, es geht nicht mehr. Seine Mutter nahm das zur Kenntnis, aber machte sich unglaublich Sorgen und holte allerlei ayurvedische Ärzte, die diagnostizierten und sagten, da ist zu viel Vata, der muss Vishnuöl auf den Kopf gerieben bekriegt. Das tut das Vata senken. Das macht man bei solchen emotionalen Entgleisungen. Heute ist es ja auch noch so, bis vor kurzem war Ekstase psychologisch eingeordnet zugeordnet zu einer Spaltpersönlichkeit. Es gibt erst jetzt ernstzunehmende Forschung, die sagen, dass das in einer besonderen Kategorie fällt und nicht, weil die Symptome eben so ähnlich sind. Aber die Ursachen anders. Und schließlich sagte Sachi, ich spüre, das ist nicht. Sie wandte sich dann an den alten Familienfreund. Wisst ihr noch, wer das war? Srivas Pandit. Ja, der hatte mit den Mishras eine tiefe Freundschaft, als Jagannath Mishra und Sachi Devi von Sylhet in Bangladesch übersiedelten nach Navadvip. Da haben sie sich oft mit Srivas getroffen, dem großen Vaishnava. Und sie haben Mutter Sachi hat Srivas gebeten, schau dir mal meinen Sohn an, ist er sehr verrückt oder nicht? Srivas Pandit hat ihn dann untersucht und gesagt, der hat das Ziel des Lebens erreicht. Der hat Prema Bhakti erreicht. In einem Grade, wie es sehr selten, noch gar nicht auftritt. Das ist ja einmalig bei Gauranga Mahaprabhu. Das will ich auch. Das ist mein ganzes Ziel. Ich will ein Gottliebender werden. Wenn wir das mal ganz einfach runterpotenzieren, Prema Bhakti. Liebe ist das, was sehr wertvoll auch in dieser Welt ist. Habt ihr schon mal Liebe erfahren? Das ist die schönste Erfahrung. Und Liebe ist, wie es ein deutscher, sonst ein Zeitungsphilosoph sagt, ein unordentliches Gefühl. Es ist nicht logisch und rationell, was dort ein Mensch macht. Es ist schon manchmal ein bisschen verrückt. Es ist ein unordentliches Gefühl, so würden die Deutschen sagen. Das ist nicht so rationell. Das ist aber nur so ein Spiegelphilosoph, die sind nicht besonders, die haben nur gute Worte, aber nicht gute, nur viele Gedanken. So, so hat Srivas Pandit dann auch Mahaprabhu gesagt, also mein Haus steht hier offen, und dort fanden dann die Kirtans statt. Den ganzen Nacht Kirtans gemacht. Er hat den Devotis gesagt, Schlafen ist eine Zeitverschwendung, wir singen einfach. Nandini, ich sehe, du bist ein bisschen müde. Was würdest du sagen, wenn wir heute erklären, Nandini, schlafen heute Nacht ist Zeitverschwendung. Singen, Harmonium nehmen, singen. Und so haben sie die ganze Nacht gechantet. Das ging natürlich, wenn man ekstatisch ist, ist das kein Problem. Ne? Ja. Auch viele Wunder fanden statt. Lord Chaitanya hat zum Beispiel den verstorbenen Sohn von Srivas Pandit zurückgerufen und ihn Atma Gyan, Atma Tattva sprechen lassen. Nicht? Er hat gesagt, er hatte den Körper schon verlassen und dann wurde er zurückgerufen und hat gesagt, wie Geburt und Tod zu verstehen ist. Nämlich er sagte, das ist alles unter deiner Weisung. Unter deiner Weisung wurde ich gerufen in diese Familie und unter deiner Weisung habe ich jetzt diese Familie verlassen und bin weitergegangen. Das ist alles unter dir. Und es gab andere Wunder, die ich aber nicht erwähnen möchte. Ich möchte nur zum Ende meiner Vorlesung auf den muselmanischen Schneider zusammenkommen, der eine völlige Transformation entwickelte, genau wie der Muslim, der zur Ketanmela in Mauritius kam. Dann möchte ich noch drüber sprechen. Er hat aber auch Alauddin Shah ja Hussein Shah transformiert. Das war so ein grausamer Fürst, dass er seinen Meister in einem Meuchelmord, wie ein Ninja das macht, umgebracht hat, inmitten der Nacht stranguliert und sich dann einfach auf seinen Thron gesetzt hat und der nächste König von Bengal wurde. Denn der Alauddin Shayad Hussein Shah, habe ich ein bisschen erforscht, da gibt es so eine lange Liste von bengalischen Königen und ich habe das mal studiert und ein bisschen Mahaprabhus Lila auch in der weltlichen Geschichtsforschung ein bisschen so nachzuvollziehen. Und das war ein Meuchelmörder. Am Ende seiner Transformation sagte er, nur durch deine Barmherzigkeit sind meine schlechten Absichten vergangen. Bitte zeige mir deine Gunst, sodass meine Hingabe immer auf dich gerichtet bleibt. Das war der bengalische Herrscher. Nun, wie können wir diese Art von Transformation verstehen? Wie können wir heute verstehen, dass normale Menschen wie du und ich zu den Kirtans von Mahaprabhu stießen und durch das Chanten der heiligen Namen eine völlige Wandlung wurden, nicht? Ihre alten Muster einfach aufgaben und ein neues Leben begann. Und ferner lässt sich das für uns nachvollziehen. Ist es überhaupt möglich? Ging das vielleicht nur in Anwesenheit von Gauranga Mahaprabhu? Es gibt einige Dinge, die es nur in Anwesenheit von Gauranga Mahaprabhu gab, um dem gleich vorwegzugreifen. Zum Beispiel waren Vergehen, die man machte, in Anwesenheit von Mahaprabhu nicht wirksam. Heutzutage ist das wirksam. Nicht, dass Mahaprabhu das gewollt hat, dass eine Devotees, die umgewandelt wurden, noch wieder zum alten Verhalten zurückrutschten und Ausrutsche hatten. Aber er war bereit, ihnen das zu verzeihen. Und sieht Jagga Madai zum Beispiel, nicht? Wenn sie Zuflucht suchten und so weiter. Nun, was geschah genau? Lass uns erstmal sehen, was geschah. Diese Menschen haben einen anderen Zustand erreicht. Zustand heißt Bhu. Man sagt zum was das ist eine andere Bhava, eine andere Gemütszustand, ein inneres Denken, ein Fühlen, ein Wollen, das war auf allen Ebenen, nicht? Fühlen, Denken, Wollen, haben die die Bhakti Bhava, die Bhava der Devotion erfahren. Nun, Bhakti, sagt Rupa Goswami, ist etwas sehr Schwieriges. Richtig Bhakti zu erreichen, ist wirklich nicht so einfach. Das wird einem, muss einem gegeben werden. Das ist nicht etwas, was im Geist ist schon selber, was da so drin ist und was du durch das Umstellen von verschiedenen Gedanken und Gedankenmustern und so weiter erreichst. Du kannst dein Zimmer noch so gut umstellen. Du kannst diese Pflanze dahin stellen, den Tisch dort. Und das macht wahnsinnig aufregend sein. Endlich was Neues. Ich habe mich verändert. Ich habe mich verbessert im Leben am Anfang. Aber du bist immer noch in deinem Zimmer mit dem gleichen Inventar, was du durch dein Karma gekriegt hast. Nicht? Nun, Bhakti ist etwa, die Bhakti Bhava, wie wir gleich hören wollen, ist etwas anderes. Da kommt etwas von außerhalb des Gemütszimmers in uns herein und verändert uns so stark, dass da unser Denken verändert wird, unser Wesen verändert wird. Das Beispiel, was Prabhupada immer gegeben hat, ist das Beispiel von Eisen, was mit einer kategorisch ganz anderen Energie zusammenkommt, nämlich Feuer, und plötzlich rot glühend wird und somit wie Feuer ist. Kann ich dir was anbieten? Zum Trinken oder nein, geht es noch? Ja. Also vielleicht muss ich mir gleich, ich kann zum Schluss vielleicht noch einen kleinen spirituellen Witz erzählen, dann es dir ein bisschen besser geht. Oder? Ist okay. Bhakti ist schwierig zu erreichen aufgrund von zwei Gründen. Wenn man keine Anhaftung an Krishna hat, Ashakti, das ist eine Stufe in der Bhakti, nicht? Dann kannst du Sadhanas noch und nöcher machen, aber selbst diese Sadhanas können dir nicht die Bhakti geben. Es ist nicht so, dass wir durch eigene Bemühung, auch nicht im Sadhana, den Herrn erreichen können. Das Zweite ist, dass selbst wenn du schon Ashakti für Krishna hast, das ist jetzt Rupa Goswami, Anhaftung an Krishna hast, gibt Krishna seine Bhakti nicht so gleich und so einfach her. Weil in dem Augenblick, wo er jemanden Bhakti ins Herz gibt, die Bhakti Shakti, die etwas ist, was von der Wertigkeit oder von der Energie von Radha kommt, der Kladini, Personifizierung der Kladini Shakti. In dem Augenblick ist Gott gebunden an den Bhakta durch ein Seil. Würdest du dich so einfach binden lassen mit deinen ganzen Besitztümern? Alles, was du auf dem Konto hast? Viele Leute haben Gütertrennung, wenn die heiraten. Nicht? Ich glaube, wir haben auch viel Gütertrennung, wenn wir Krishna bewusst werden wollen. Das ist hier mein Leben, mein Herr. Krishna wartet, bis er die Bhakti gibt, weil er in dem Augenblick, wo er Bhakti gibt, es ist eine Bindung zwischen Bhakta und Bhagavan da. Nicht? Zu Bhakti gehören drei Dinge. Der Bhakta, Bhagavan und Bhakti, das ist alles in einer Wertigkeit der absoluten Ebene. Das ist sehr rar. Das ist nicht was Cheapes, nicht was Billiges, was du kriegst, wenn du einmal nur 15, 20, 30, 40 Jahre mal ein bisschen Hare Krishna Hare Rama machst. Das geht nicht so einfach. Aber im Mahaprabhus Wesen kommt jetzt eben was Besonderes zum Vorschein, was ich gleich erläutern möchte. Was genau ist Bhakti? Rupa Goswami analysiert es als einen Sonnenstrahl, der von der Sonne ausgeht, der Prema, der Krishna-Sonne, Entschuldigung, was in das Herz kommt, und das Herz schmilzt. Er sagt, in dem Augenblick, wo Bhakti Besitz ergreift von dem Bhakta, wird sein Denken so durchdrungen von dieser Liebe, dass es eins ist. Sein Denken, also seine Psychologie, auch das Unterbewusste, alles, Chitta, alles, Ahankara, alles, durchdrungen ist von, durchglüht ist von der Bhakti, wenn ihr das Beispiel von Feuer und Eisen noch nehmen sollt. Da ist kein Unterschied. du denkst, es ist nicht so, dass du dir jetzt mal einen Bhakti-Gedanken denkst, nicht? Und dann als nächstes schauen wir uns einen Fernsehfilm an, nicht? Der Bhakti durchdringt dein ganzes Denken, von morgens bis abends ist das da. Das ist, Bhakti ist eins mit deinem Geist geworden. Du bist ein sogenannter Bhakta. Was du dann für Wünsche hast, sind drei Arten von Wünschen. Was hast du meinen Wünschen? Du willst unbedingt Krishna treffen. Ich habe hier Mütter vor sich. Ich kann euch garantieren, wenn jetzt aus der Lelling-Wohnung ein unwohles Geschrei kommt, dann hat Kanupriya nur noch einen Wunsch. Mir ist das jetzt ganz egal, was hier läuft in der Vorlesung. Ich gehe zu Gopal und Dayamayi. Also das ist, wenn da Liebe da ist, das wird plötzlich so, das ist da. Das ist der einzige Wunsch. Nichts anderes zählt mehr. Man will, aber eben durch Bhakti Bhava wirst du Krishna treffen. Nichts anderes zählt mehr. Dann hast du noch was anderes im Geist. Ich will das hier mal sagen. Du willst ihm dienen. Und du hast das als letztes im Geist. Du möchtest Liebe austauschen. Du möchtest ihm Liebe geben und seine Liebe empfangen. Das ist die Bhakti Bhava, die dann ganz und gar Besitz von dir ergreift, die ganz und gar dich durchglüht, die dein Wesen transformiert, sodass endlich ein selbstzentrierter Mensch zu einem Gottliebenden wird. In dieser Welt fängt man an in dieser Bhava, indem man Zuflucht bei Krishna sucht. Krishna, mein Leben kriege ich jetzt nicht mehr so alleine hin, ich will das nicht mehr alleine leben, ich will Zuflucht bei dir suchen, Shalanagati. Man gibt sein Leben in die Hand von Krishna. Und das ist, heute haben wir gelesen im Harinam Chintamani, das ist das Gefühl des Swarup des Jivas, ne? Des eigenen Lebewesens, des Lebewesens hier in dieser Welt. Der hat eine eigene Form, das heißt, die Seele ist damit gemeint, die will Zuflucht suchen bei Krishna. Rupa Goswami gesagt, dieser Ray of the Sun, dieser Sonnenstrahl der Bhakti, erscheint im Herzen, also der Bhakti Bhava, erscheint im Herzen und erscheint im Geist. Und übernimmt den Geist völlig. Bhava, so sagt er, becomes the mental state itself. Bhava selber wird zu dem inneren Zustand eines solchen Menschen. Nun, diese Bhava kann erscheinen, so sagt es, kann erscheinen, es ist nicht, wenn eine völlige Absorbierung stattfindet in den Sadhana. Deswegen wollte ich für Kane ganz kurz sagen, mit Danga spielen im Kirtan ist noch nicht am Kirtan teilnehmen. Du musst singen. Mhm. Ne? Also, du hast vielleicht geguckt, warum ich dich so das wollte ich ausdrücken durch meinen Blick, aber ich habe gesehen, du hast es nicht. Singen. Ne? In einem richtigen Kirtan, wie es heute in Kirtanmela gemacht wird, wenn du dann neben Madhava bist und mit Danga spielst und nicht singst, nicht singen, das ist die Übung, das ist der Sadhana. Wir sind keine Instrumentalisten, wie es in der Schweiz gesagt wird. Wir sind Singer. Kirtan, Lobpreisen soll man machen. Ne? Du warst nur halb heute hier. So, Absorbierung ins, wenn das geschieht, diese Versenkung im Sadhana, dann kann diese Bhava erscheinen. Und die Bhava kann auch erscheinen, wenn man die Mercy von Krishna kriegt oder seiner Devotees, die das haben, den Bhava Bhaktas. Nun, lasst uns mal, weil es sehr schwierig ist, ein Bhava Bhakta zu finden. Es gab schon verschiedene Versuche in unserer Gaudiya Vaishnava Orientierung, wo Menschen sehr gerne sich als solche indirekt bezeichnet haben, aber es ist wirklich sehr selten. Und Krishnas Mercy ist, Krishna gibt seine Mercy auf drei Arten. Erstmal durch seine Worte, er kann jemandem seine Blessings geben. Wenn Krishna sagt, ich blesse dich, Babaji, dann hast du die Baba. Dann hast du deinen Namen verdient. Es kann geschehen, indem er sich seinem Devoti zeigt. Wer Krishna nur einmal sieht, Krishna Darshan nur einmal hat, der hat diese Bhakti Bhava. Manchmal in Vrindavan wird gesagt, dass Krishna noch heute sichtbar ist im Seva Kunsch. Und manche Sadhus haben sich da über die Mauer geschwungen. Normalerweise sollte man das nicht tun, weil Krishna da seine Pastimes mit Radharani ausführt. Und von einem Sadhu sagt man, dass er in die Bhava dann hereinkam, sagt man. Ich habe neulich von einem anderen Sadhu gehört, der war Pujari beim Radha Damodar Tempel und hat Puja gemacht. Plötzlich hat er ihn den Darshan gehabt und konnte nicht Puja weitermachen. Er ist dann völlig, hat ekstatische Liebessymptome gehabt und ist dann einige Zeit vom Puja-Dienst befreit worden. Die Brijbasis haben dann so kommentiert, hier hat Darshan auf Radha. Als wenn das so ganz normal ist. Er hat ein Pferd gesehen heute, als er aus dem Haus ging. Hier hat Darshan auf Radha. Und dann hat er wieder angefangen mit Puja, nach einiger Zeit, aber hat es nicht ausüben können und ist irgendwann vom Puja hat er sich entschuldigt und ist irgendwo in Vrindavan. Das dritte ist, dass der Herr einfach seinem Devoti alles Gute wünscht, gute Wünsche für den Devoti hat. Das Beispiel wird gegeben von Shukadev Goswami, der im Mutterleib ja war, und Krishna ist dann erschienen und hat ihm alles gut gewünscht. Hat ihm auch gewünscht, dass er, der war schon überfällig, der war im 13. Monat. 13. Normalerweise geht es nur bis zum 9. Ne, 13. Das ist ganz schön viel. Überfällig. Ne? Und ist dann hat die Segnung des Herrn gekommen. He wishes the devotee well und manifestiert sich dann im Herzen. Nun, das ist die Bhakti Bhava. Prabodhananda Saraswati nun gibt uns etwas. Nun, da, also ich will mal so sagen, das ist etwas, was geschah in der Gauranga-Zeit. Diejenigen, die in dem Kirtans von Gauranga Mahaprabhu war und seine wohlmeinenden Wünsche haben, wurden auf diese Stufe der völligen Transformation erhoben. Das ist jetzt was anderes als der langsame Weg durch Sattva Gun, der auch nicht dahin führt, wenn nicht eine Verbindung aufgenommen wird mit dem Krishna-Bewusstsein. Nicht? Aber ich spreche jetzt davon. Ein Beispiel ist ein fleischessender Muslim, der als Schneider angestellt war im Haus von Gauranga Mahaprabhu, im Haus von Shrivas Thakur. Chaitanya Mahaprabhu zeigte diesem Muslimmann einmal seine Form. Und er war im Hof von Gauranga Mahaprabhu, von Srivas Thakur, Gauranga Mahaprabhu war im Hofe von Srivas Thakur an diesem Tag, und der Schneider kam mit den frisch gemachten Hemden und Blusen und Röcken, also den ganzen Haushaltskleidungsstücken, und wollte es war ein Auftragsschneider, wollte seine Auftragsarbeit abgeben, und kam dann zum Hof und sah Gauranga Mahaprabhu dort tanzen. Und plötzlich ging also dieser Strahl von Mahaprabhu in ihn ein, der wohlmeinende Wunsch des Herrn, und er schrie aus: Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen! Und er tanzte und er verfiel in ekstatische Liebe und wurde zu einem erstklassigen Vaishnava. Was ist aber in der heutigen Zeit, was passiert in der heutigen Zeit? Was ist unsere Chance in der heutigen Zeit? Wenn Prabodhananda Saraswati Thakur gibt einen Schlucker, er sagt: Tausende von Sadhanas haben mir nicht geholfen. Ich habe alles gemacht. Ich habe die ganze Liste runtergesadhant. Der Same der Bhakti hat sich nicht in mein Herzen eingefunden. Es ist umsonst. Dann sagt er: Ich werde niemals Bhakti bekommen. Aber dann sagt er: Du machst so zu dir sprech, mein lieber Geist, aber du bist ein Dummkopf. Suche gefälligst Zuflucht bei Sri Chaitanya Mahaprabhu. Denn Sri Chaitanya Mahaprabhu Segnung an die heutige Zeit ist, dass er zukunftswirkend einen Prozess gegeben hat, durch den man das Chanten des Heiligen Namens auf so eine Weise gestalten kann, man muss es halt lernen, wie das geht, sodass eine völlige Transformation der Persönlichkeit stattfindet. Dass diese Sache Bhakti Bhava in einem stattfindet. Nun gibt es auf der Bhakti Bhava zwei Ebenen. Es gibt so etwas wie ein Schatten, der eine Andeutung der Substanz ist und vielleicht dann zur Substanz wird. Und es ist dieser Einstiegsbhava, die uns Mahaprabhu beim Chanten gibt. Manchmal überraschenderweise. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass ich ein bisschen. Manche fragen mich: Du siehst so braun aus. Ja, ich war Mauritius. Und dann, wir haben in der Kinderlecture darüber reflektiert, warum man nach Mauritius gehen soll. Und die Kinder haben gesagt: Ja, schwimm im Ozean oder was da warm ist und nicht so kalt ist, hat Daya Mayi gesagt. Ich habe gesagt: Alles gut und schön, aber ich bin hingegangen wegen der Kirtan-Mela. Oh ja, und dann haben wir darüber gesprochen. Da hat sich etwas ergeben auf der Kirtan-Mela, was ich euch gerne erzählen möchte. Ich sah den auch, da kam ein Mann, der gar nicht zu den anderen passte, die da im Kirtan waren, und setzte sich hin und blieb für 4 Stunden am Abend. Und dann war er weg. Und ich, am Abend, als alles fertig war, kam dann ein Devotee und sagte: Ich muss dir eine Geschichte erzählen. Es kam ein Selbstmörder hier vorbei. Der wollte zum Strand und sich das Leben nehmen und hörte dann diesen Sound aus den Zelten und dachte: Das ist ja eine Party, eine Hindu-Party. Da mache ich mit, das ist meine letzte Party. Ihr wisst, manchmal haben Selbstmörder, das weiß man aus Briefen, die sie zurückgelassen haben, so romantische an. Die gehen noch einmal in ein Romantikhotel oder sie gehen noch einmal und machen etwas, um Abschied zu nehmen, in Style von der Welt. Nicht? So dieser sagte: Da gehe ich jetzt einfach mal hin und singe jetzt mal mit. Nicht? Und er sang damit für für 4 Stunden. Und er ist dann aufgestanden und hat gesagt zu einem Devotee, also seine Geschichte erzählt. Und der Devotee hat gesagt, darf man nur fragen, ist die gleiche Absicht noch da? Der sagte, es ist einfach so, ich habe beim Chanten gesessen und gesessen und habe so wehmütig Gedanken nachgehängt, oder? Irgendwie hat sich dann sowas wie so eine Tür für mich geöffnet, durch die ich einen Lichtstrahl sah. Ich kann nur sagen, das war Allah. Und ich habe dann plötzlich eine neue Übersicht über das Leben gefunden und eine Lösung gefunden, die ich jetzt auch, also ich probiere es jetzt. Ich bin total motiviert jetzt, das zu lösen. Ich möchte euch sagen, ich weiß nicht, wie ich darüber erzählen kann, weil man soll nicht über seine spirituellen Erkenntnisse reden, weil es wie ein Licht ist, was man von innen in den Wind stellt. Dann werden meine Schüler mich kritisieren und mich zu einem Avatar erheben, eins von beiden. Also der Wind der öffentlichen Meinung ist schrecklich. Das macht man deswegen nicht. Ne? Beides ist gleich, also stimmt nicht. Ne? Also doch, kritisieren ist immer richtig bei mir. Also man redet nicht, aber kann nur so viel sagen. Ich habe hundertprozentiges Vertrauen, dass der Prozess funktioniert. Also hundertprozentig. Ich weiß aber inzwischen, du musst, wenn du echte Transformation willst, das ist nicht so einfach. Das wollen auch die Alchemisten im Mittelalter. Das ist anspruchsvoll. Du musst bereit sein, in das Laboratorium zu gehen. Und du musst lernen, wie das geht. Wie kannst du endlich aus dem unedlen Metall Gold machen? Wie kannst du die Transformation erreichen? Und das ist ein großes Thema. Ich persönlich denke inzwischen, du musst von 2 Seiten kommen. Von der spirituellen Seite und von der materiellen Seite. Das heißt Sattva. Das ist einfach nicht möglich, das Krishna-Bewusstsein so gut in Tama und Rajas zu praktizieren. Ihr wisst das selber, man ist viel zu hektisch. Man kann sich nicht konzentrieren. Man kommt ja nie in den inneren Raum, nie in die innere Balance rein, ne, von diesen äußeren Einflüssen. Nicht? Man muss also ein sattvisches Leben führen. Und deswegen habe ich auf meine alten Tage mich bemüht, Sattva zu lehren, nicht als etwas, was von unten kommt, also von uns aus. Aber auch das wird dir niemals helfen, zu einem liebenden Menschen zu werden. Du kannst auch in Sattva völlig selbstzentriert bleiben, nicht? Wie du in Rajas und Tamas, mit Rajas und Tamas Methoden im selbstzentriert bleibst, nicht? Du musst den Strahl der Liebe zulassen. Und dazu, Mahaprabhu hat das gesagt, du chantest den heiligen Namen, du bemühst dich, die Offense zu vermeiden. Das ist ein Riesenprojekt. Das ist nicht ein Herunterbeten einer Liste mit 10 Punkten. Das muss man im Leben anwenden. Zum Beispiel das 10., was dich noch hindern kannst, ist selbstzentriert zu bleiben oder in der Welt von Ahamameti zu bleiben. Du musst das lernen, was das bedeutet für dein Leben. Und dann kommt plötzlich dieses Erlebnis, was uns allen einmal gegeben worden ist, weswegen wir schon einmal einen Schritt gemacht haben, der erstaunlich ist. Leute von uns haben die Universität verlassen. Ich habe aufgehört, ein Straßenkämpfer zu sein. Unglaublich. Manche haben sogar aufgehört, Drogen zu nehmen und machen es immer noch nicht. Also die das vorher gemacht haben. Also ich will nur sagen, wir haben schon mal das erfahren, weil da etwas in uns reingegangen ist, was ich als Schatten, was Chaya Baba bezeichnet wird, als Schattenbaba. Das ist etwas, was einen kleinen Hinweis gibt, wie dann die Substanz aussieht, das Eigentliche. Nun, ich möchte euch einladen, in dieses Abenteuer an diesem Abenteuer teilzunehmen. Rupa Goswami sagt, wenn man Kontakt hat, nur ein bisschen Kontakt mit einem der Panchanga Bhakti, Nama Kirtan ist eins davon, den Namen Kirtan, kann selbst in einem Anfänger Bhava entstehen. Aber das sagt er, nachdem als Anhänger von Gauranga Mahaprabhu. Ohne die Mercy von Gauranga Mahaprabhu, der seine Segnung gibt, ist das sehr schwierig im Kali Yuga. Damit habe ich welche Reihe. Wie ich persönlich damit umgehe, ist, ich chante immer vom Chanten Jai Sri Krishna Chaitanya vor jeder Runde. Und gehe dann aber, das ist, wir kommen in Mayapur, wir haben ja die ganze Kirtan-Mela in Mayapur vor den Panchatattva-Tätiges gemacht. Und konnten die ganze Zeit auf 12 Stunden am Tag auf Gauranga Mahaprabhu schauen. Und wenn du dann singst Sri Krishna Chaitanya, schaust du auf Gauranga, Prabhu Nityananda, dann gleitet dein Blick auf Nityananda, Sri Advaita, dann kommst du noch weiter, dann springst du Sri Gadadha und dann Sri Vasadi. Und dann hast du die 5 Tattvas, die dich umringen, die dein Bewusstsein umringen und dir helfen auf deinem Weg. Die 5 Tattvas, die du auch findest übrigens im Krishna-Lila, aber das ist ein anderes Thema. Hare Krishna. So. Damit habe ich diese Vorlesung von diesem Gauranga-Lila-Abend. Ich wollte einfach diesen Gauranga-Lila-Abend einfach mal woraus das hervorgegangen ist, ist einfach von dieser Erfahrung in den Kirtan-Melas, die wir machen, wirklich. Zum Beispiel in Mauritius haben wir Kirtans gemacht, Hare Krishna, haben wir Kirtans gemacht, und es war nicht so einfach, weil alle sagten, die Mauritianer, denen geht es so gut, die leben ja im Paradies. Das ist das Touristenparadies. Und die haben überhaupt kein Sitzfleisch. Also die werden sich nicht hinsetzen und so lange Kirtan machen. Außerdem sind die chronisch abgelenkt. Und ja, haben wir so eine Broschüre rausgebracht, How to make most of your Kirtan experience, geschrieben, a minimum of 8 hours is advisable, people go to work for 8 hours, you can go to Kirtan for 8 hours, no problem, it's for your spiritual life, und so. Und ihr werdet es nicht glauben, die haben es gemacht. Also einige, es sind immer einige, aber viele, weil die irgendwie so Autorität und den Swami, wenn man, es ist ja, ich bin ja unglaublich einflussreich außerhalb von Deutschland. Also, da hören die wirklich zu, weil sie mich noch um meine schlechten Eigenschaften noch nicht kennen. Und das haben die gemacht, mit der Autorität, die alle haben sich gewundert. Und dann sind die dann gekommen und haben gesagt, die Devotees, wir haben das noch nie erfahren. Jetzt haben wir eine Idee, was Krishna-Bewusstsein ist. Was hast du gemacht, Maharaj? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gequakt wie ein Frosch in meiner einstündigen Session. Aber ihr habt das gemacht. Ihr habt euch bemüht, euch zu fixieren auf den Kirtan. In der Kirtan-Mela, das versuchen wir natürlich, die Devotees einzustimmen durch kleine Einstimmungen und kleine Meditationen im Kirtan und dies und das und jenes. Aber die haben das Und ich habe mich so überlegt, warum erfahren die das? Und dann ist natürlich die wichtigere, die zweite Frage, wie können die das maintain, erhalten? Ne? Und es ist einfach, weil da diese Kraft und dieser Segen von Gauranga Mahaprabhu noch gegenwärtig ist. Nicht die Esos, die glauben an Ramo, den großen Geist von Pharao Ramses, Spitzname Ramo, nicht, Ramses, der noch, den man, ich brauche das nicht alles zu wissen, der noch immer herumgeistert, also der noch immer gechannelt werden kann und so weiter und so fort. Und wie glaubt man Gauranga Mahaprabhu? Können wir nicht ein bisschen Glauben mal aufbringen? Ein bisschen Shraddha ist doch kann nicht zu viel verlangt, wenn das die ganze Welt um uns herum macht. Nicht? Und wir glauben immer an Gauranga Mahaprabhu und seine Wirksamkeit auch für uns. So, und ja, und das habe ich immer wieder gesehen und da habe ich gedacht, was passiert denn da? Das ist auf alle Fälle eine Transformation. Da gibt es auch schon Artikel von Psychologen drüber. Was ist das aber genau? Und das ist das Phänomen. Ein Einschreiten der spirituellen Energie in der Manas, in den Buddhi und in das Chitta hinein, was dann plötzlich zu einer Wandlung kommt. Ähnlich so wie Feuer, was in Eisen eindringt und eine Transformation erzielt. Das ist, was da funktioniert, was da passiert. Ein unglaublich faszinierendes Phänomen, was sich lohnt, da sein Leben einzurichten, dass man es auch erfährt. Es lohnt sich total. Das kommt auch, ich möchte ein Phänomen erzählen, was mir Hari Seva und Nandini gesagt haben. Die waren im Heiligen Darm, und plötzlich habt ihr so gemerkt, alles andere ist nicht mehr wichtig. Weißt du noch? Was ist da geschehen? Und als es dann Zeitpunkt kam, wir sind ja Deutsche, wir haben Tickets, wir bleiben nicht einfach da, nicht? Da war man mit Tränen, ist man da rausgegangen. Nicht? Weil da eine Erfahrung vorliegt. Das ist natürlich der Anfang. Es ist jetzt nicht lass es mal nicht jetzt eingebildet werden darauf, aber was ist da geschehen? Da ist ein Einwirken in das Bewusstsein geschehen. Und jetzt muss man die Praxis anwenden, sich nicht entschuldigen, dass man ein alter Devotee ist. Und da gerade die alten Devotees müssen ran, nicht? Und das machen. Man muss durch die Trockenheit hindurch, indem man Zuflucht sucht. Du gehst nur durch deine Trockenheit hindurch, wenn du den Anfang, den kleinsten Anfang von deiner Svarupa praktizierst. Deine Svarupa heißt der in der eigenen Identität angelegten Gemütsstimmung. Das ist Zuflucht suchen. Geht uns das nicht manchmal so, wenn wir nicht mehr ein- und aus können? Dann plötzlich sitzen wir vor den Deities, chanten und sehr oft kommt eine Antwort und ist eine Lösung. Weil du handelst hier oft in deiner Svarupa. Leider nur getrieben durch die Peitsche des Leides. Jetzt kommen wir freiwillig dahin und warten, eine Zuflucht zu. Das ist das Einzige, was dir helfen kann, mehr als 64 Runden zu schenken den ganzen Tag. Du musst irgendwo ansetzen in dieser Baba, eine Zuflucht suchen. Das ist, was wir tun können. Von allen Eigenschaften eines Devotees in dieser Welt ist nicht poetisch sein das Wichtigste. Nicht mehr essen als nötig, das Wichtigste. Nicht mehr, was gibt es noch? 24 Eigenschaften eines Vaishnavas. Was?
Freundlich.
Freundlich zu sein. Ist nicht so wichtig, Sebastian. Was noch? Aldi, die wichtigste Eigenschaft ist, dass er Zuflucht sucht bei Krishna. Weil das ist endlich mal was Spirituelles. Das kommt aus dem Selbst. Das andere kommt aus verschiedenen Persönlichkeitsschichten. Das heißt nicht, dass man unfreundlich sein sollte. Gut. Es ist um uns herum dunkel geworden. Die Magen knurren. Ich denke, ich lass euch jetzt mal mit dem Thema so da. Es ist natürlich schwierig, mir zu glauben, dass ich nicht an irgendetwas anknüpfe. Aber ich möchte euch sagen, mein Hintergrund ist wirklich, ich mache diese Kirtan-Melas. Ich selber sitze 8 Stunden, manchmal mehr, in den Kirtans. Und ich merke was. Und ich merke, dass ich mich verändere. Das sagen auch Leute um mich herum, die mich kennen. Du bist ja so anders. Ja, also. Was ist deine neue Diät, Maharaj? Ja, also ich mache Kirtan-Melas mit. Und so. Es ist einfacher durch Kirtan als durch Japa. Wesentlich einfacher. Weil das war Mahaprabhus Prozess. Er ist ja nicht so bekannt als Japa-Avatar. Der Japa-Avatar habe ich doch nicht gehört. Das Kirtan-Avatar. Das ist wesentlich einfacher. Und eines der meiner Ziele ist es im Bhakti-Modul, wenn ich da agiere, ja, die Menschen zu inspirieren, Kirtans teilzunehmen und bei sich zu Hause. Das ist die nächste Stufe. Es gibt schon viele Devotees, die um mich herum ein Harmonium-Geschäfte machen wollen. Das finde ich problematisch, wenn sich da wirtschaftliche Leute aufschwingen. Nicht, dass die Leute zu Hause Kirtan machen. Ich möchte mich hier bedanken für eure Geduld. Morgen werde ich losfahren nach Russland. Wir geben dort, wie könnte es anders sein, für die Devotees ein Harinam Retreat. Sehr schön. Es haben sich schon 800 angemeldet, aber die das ist ein Riesenproblem, weil die meisten kommen unangemeldet. Und dann gehe ich zu dieser Psychologie 3000 Gruppe und bilde die Lehrer weiter im vedischen Weg. Die Lehrer finden das so gut und so toll, dass sie wollen da einsteigen und das lernen, also so dass sie da sehen können, wie sie das dann für den russischen Gebrauch natürlich darstellen wollen. Psychology 3000, Teacher Training. Ich will nicht mehr einfach die Leute lehren, also weil es viel besser, die Lehrer zu unterrichten. Da kann sich eine Idee viel schneller verbreiten. Weil jeder der Lehrer zu seinen Leuten das dann bringt. Gut, dann alles Liebe und Gute. Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Shri Panchatattva ki jai, Gaura Premanandi ki jai.